To Be on Pod, der Retro-Spiele-Podcast mit Björn und Christian.
Hallo, liebe Hörer von To Be on Pod, hier ist der Christian. Und ja, ich war kürzlich zu Gast bei den Kollegen des Zelda-Gaming-Podcasts PongPod. Und ich durfte dort ein Interview geben zum Thema The Legend of Zelda Ocarina of Time. Denn es gibt ein zweiteiliges Special dort bei PongPod, genau rund um dieses Spiel. Und ja, da sind einige Stunden Produktionszeit zusammengekommen. Und freundlicherweise wurde uns das Interview zur Verfügung gestellt, damit wir es auch für euch bei uns im Podcast-Feed einbetten können. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann noch mehr rund um das Spiel zu erfahren, beziehungsweise euch dieses Special anzuhören, dann findet ihr den Link zu PongPod bei uns hier in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Kurz noch, was euch da erwartet. Im ersten Teil sprechen die Kollegen über Story, Dungeons, Design und Popkultur. Und dann im zweiten Teil, wo auch das Interview mit drin ist, geht es um Dungeons, Entwicklung und Game Design, Original-Spielerfahrung, 3DS und Speedruns. Ja, also nochmal vielen Dank an PongPod für dieses Interview und die Möglichkeit, das hier bei uns auch zu veröffentlichen. Schaut gerne vorbei und euch jetzt viel Spaß.
Unser heutiger Interviewgast ist ein Podcast-Kollege. Er ist der Host der Podcast Mises Karma und To Be on Pod. Und darüber hinaus ist er auch noch Musiker und Hörbuchsprecher. Und für uns natürlich am wichtigsten, er ist auch Gamer. Christian Neuenberg. Christian, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Dennis. Danke für die Einladung.
Kurz als Einstiegsfrage für das Interview. Auf einer Skala von 1 bis Klaus Kinski. Wie wütend bist du, wenn du von Navi hörst, hey, listen, wenn du Ocarina of Time spielst?
Ja, das ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Ich habe ja auch noch im Vorfeld mal von euch noch so ein paar Retro-Folgen angehört. Da habt ihr auch ab und zu über Navi gesprochen. Ich fand sie nervig, aber es geht. Es geht. Also ich konnte damit leben, muss ich sagen.
Okay,
manchmal passen sie natürlich dazwischen, Quatsch, aber es geht. Irgendwie habe ich mich damals dran gewöhnt gehabt und es war ja auch was Neues da, ne? Muss man ja auch sagen.
Da hat wohl jemand eine buddhaartige Geduld.
Ja, genau. Das vom Spiel war halt so gut, da konnte man auf Navi dann auch sich drauf einstellen.
Christian, warum wir auch dich eingeladen haben, du hast spezifisch in deinem Podcast To Be on Pod, ihr behandelt auch viele Retro-Spiele.
Ja, quasi.
Wir haben da auch mal ein bisschen reingeguckt. Was jetzt Zelda angeht, habt ihr nun mal über das, nicht das originale Zelda, das von, was vor dem Super Nintendo kam.
Ja, wir hatten im Rahmen eines Adventskalenders über die NES-Teile quasi gesprochen, also vor allen Dingen über das erste. Mhm. Und wir haben allerdings noch auf unserer Liste mal eine große Besprechung zu machen, eines Zelda-Titels, welche noch immer. Wahrscheinlich wird es erstmal der erste werden, der auf dem NES rauskam.
Ja.
Genau. Das ist halt bei uns normalerweise so, dass wir halt pro Ausgabe einen Titel wirklich explizit dann besprechen. Und das sind halt alles Spiele, die wir irgendwie als Kind auch wirklich gespielt haben. Also nichts, also nicht unbedingt Spiele, die wir nochmal nachträglich nachgeholt haben sozusagen. Das ist so bei uns ein bisschen das Besondere. Ja, Zelda steht noch auf der Liste, ist natürlich ein großer Titel, wird aber noch kommen.
Aber da sind wir auch genau im Thema. Spiele, die wir als Kind selber gespielt haben. Weil unsere erste Frage, die uns interessiert hat, dir zu stellen, wie war es damals? Wie war so der erste Eindruck, wenn du dich noch irgendwie grob dran erinnern kannst? Du hast dein N64 vor dir, du hast die Cartridge von Ocarina of Time reingeflanscht und das Spiel gestartet. Wie war so das erste Gefühl, als du damals Zelda angezockt hast?
Ich muss sagen, zu meiner Schande oder auch nicht, ich habe das N64 zwar gehabt, auch zum Start, und habe allerdings so die erste Phase noch einigermaßen mitgenommen und dann so ab dem Zelda-Titel war ich irgendwie nicht mehr so drin. Deswegen habe ich das Ocarina of Time tatsächlich nicht erst auf dem N64 gespielt, sondern in der Beilage zu Wind Waker auf dem GameCube.
Ah, ja, stimmt, da wurde es ja auch nochmal geremastert.
5 Jahre später oder so. Ja, das war sogar quasi das, also eigentlich war es das Originalspiel, es war halt dann nur so angepasst, dass es halt auf dem GameCube dann läuft, also sprich die, ich glaube so einfach die Herzrate war dann irgendwie entsprechend angepasst.
Ja.
Ich weiß nicht mehr genau, aber sonst war es eigentlich das Originalspiel adaptiert natürlich für den Controller so, und das war es dann mit Master Quest, das war ja noch die angepasste Version davon, genau, und da eigentlich erst da wirklich tatsächlich selbst gespielt.
Ja.
Spiel, ja. Aber Und da hatte man dann ja eigentlich auch direkt so den Vergleich, also Wind Waker dann sah natürlich eine Ecke anders aus, natürlich auch mit dieser Cell-Shading-Grafik und so und von der Präsentation her ja schon für die damalige Zeit ja wirklich grandios. Und dann Ocarina of Time, was dann natürlich grafisch vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe war, aber inhaltlich ja, also Wahnsinn. Also da war ich auch nochmal wirklich, habe ich mich geärgert, warum ich das eigentlich nicht damals dann wirklich zu der Zeit gespielt habe.
Ja.
Aber es hat mich dann halt eben auch auf dem GameCube absolut gefesselt, muss ich dann sagen. Und das war dann, ja, ich habe mal nachgeguckt, das muss Anfang 2003 gewesen sein, als es dann damit rauskam, ja.
Ach, das ist ja aber auch schon, ja, darf man gar nicht so lange drüber nachdenken, dass es schon über 20 Jahre her ist.
Ja. Von daher passt es dann ja vielleicht auch noch.
Aber auch ganz passend, Wind Waker, ich kann mich noch dran erinnern, es gab damals so eine Phase, da war diese Cell-Shading-Optik so richtig hot.
Ja.
Ich weiß, es gab nämlich damals noch das Spiel 13, das hatte auch diese harte Comic-Optik und ich weiß, als ich Wind Waker gesehen habe, dass ich erstmal dagegen war. Ich war so richtig deutsch dagegen, dass ich dachte, nein, das ist irgendwas Neues, das sieht doof aus. Hast du auch dieses Ding, das Thema gehabt oder war Cell-Shading für dich keine Kontroverse damals?
Ja, ich war auch erstmal ein bisschen skeptisch, muss ich sagen.
Ja.
Es war natürlich dieser Comic-Look, wo man erstmal denkt, na, das passt vielleicht gar nicht so gut zusammen. Dann haben natürlich auch die Fachzeitschriften auch sich teilweise drüber ausgelassen, so bevor das Spiel rauskam, dass das vielleicht nicht die beste Entscheidung gewesen wäre und die Fans natürlich sowieso alle auf den Barrikaden. Aber dann war das Spiel da, man hat es gespielt und es hat wenige Minuten gedauert und man war sofort in dieser Zelda-Welt drin und alles hat gestimmt. Und am Ende muss man sagen, es war, also für mich zumindest, war es eine super Entscheidung, so das Spiel mal so umzusetzen. Es hat einfach gut funktioniert.
Ja. Es ist halt, warum wir diese Frage stellen, weil wir in der Vorbereitung halt viel die damaligen Rezensionen angeguckt haben, noch irgendwie aus den Originalen, aus der Maniac, weil man die Zeitschrift mittlerweile alle in Online-Archiven finden kann. Ja. Und dass das für diese Redakteure und auch, wenn ich mich selber daran erinnere, irgendwie so bahnbrechend war, Ocarina of Time zu spielen. Das hat viele neue Aspekte gesetzt, viele neue Grundlagen geschaffen für die spätere Gaming-Welt. Das war dann für dich auch so, dass du denkst so, wow. Auch noch später, wenn du es halt das praktisch das Remastered auf dem GameCube gespielt hast.
Ja, genau. Also das ist klar, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt an 2003, da hat sich dann natürlich schon ein bisschen was getan gehabt und Wind Waker hat ja quasi dann auch das aufgegriffen, was man da schon losgetreten hat auf dem N64. Trotzdem dann das nochmal zu spielen und sich bewusst zu sein, das war eigentlich das erste 3D-Zelda.
Mhm.
Und was eben dann danach alles kam, also das kann man schon sagen, das ist ein bahnbrechendes Spiel. Es ist ja auch so, dass man alle Zelda-Teile davor, die waren eben aus dieser, ja, bis auf Zelda 2 ist mal eine Ausnahme, ansonsten ist das ja alles von oben gesehen, 2D-Grafik, ne, Vogelperspektive.
Ja.
Man musste quasi für dieses Spiel ja komplett neu von vorne loslegen, komplett neu konzipieren.
Mhm.
Das ist auch zu dem Zeitpunkt ja die größte Produktion gewesen, die man bei Nintendo gefahren hat, irgendwie mit insgesamt 120 Leuten, die daran gearbeitet haben. Also das war schon ein bahnbrechendes Spiel, nicht nur jetzt für uns Spieler, sondern auch in der ganzen Entwicklung. Und das merkt man einfach. Und es ist, ich habe auch nochmal nachgeschaut, jetzt so im Vorfeld, zur Vorbereitung auf die Sendung. Bei Metacritics liegt das bei, das ist ja, da wird ja alles mögliche zusammengefasst, ne? Bewertungen liegt es bei 99 von 100.
Ja, das ist halt richtig wild. Die Leute, also auch wir haben uns ein paar Retrospektiven angeschaut und die Leute finden Ocarina of Time immer noch fantastisch.
Ja.
Wo du denkst, okay. Das ist auch noch so eine Frage, da kommen wir später noch zu, dass man halt so ein bisschen, haben wir vielleicht alle so eine pinke Brille an, wenn wir auf Ocarina of Time gucken.
Ja.
Aber das ist halt, wenn du sagst 3D-Adventure, es war halt auch, das hat auch als 3D-Adventure funktioniert. Das war halt auch so 1998, es wurde viel ausprobiert und es gab auch ein paar 3D-Adventures, die nicht gut funktioniert haben. Ich habe zum Beispiel in Erinnerung Sonic 3D.
Ja.
Wir sind von einem 2D, gab es da glaube ich den ersten Teil auf dem PC, den ich damals gespielt habe, als 3D-Monade Sonic und dieses Spiel war richtig schlecht, weil es einfach nur 3D sein wollte.
Ja, das stimmt. Ja. Also manche Spiele, da hat man es gemerkt, die wollten unbedingt 3D sein, aber da war vielleicht dann gar nicht mehr so viel dahinter, sich wirklich Gedanken zu machen, wie man das denn auch sinnvoll umsetzt.
Genau, und, Monkey Island 4 zum Beispiel, Monkey Island von LucasArts, eine wundervolle Point-and-Click-Adventure-Reihe, die immer 2D funktioniert hat, die hat auch ihren Charme hatte und dann haben die den vierten Teil in 3D rausgebracht, weil Grim Fandango, auch so ein anderes Point-and-Click-Adventure, auch in 3D rauskam und gerade 3D musste jetzt gemacht werden.
Ja.
Und da hat es einfach gar keinen Sinn gehabt, es in 3D zu machen. Und bei Zelda war es irgendwie die natürliche Entwicklungsform, wo sich das Spiel hinentwickeln musste. So, als ob sie es gewusst hätten ein bisschen.
Ja, also man hat wohl auch schon zu Super Nintendo-Zeiten versucht, in Form von, ja, so, also diesen Schwertkampf in irgendeiner Form 3D oder Pseudo-3D auf dem Super Nintendo umzusetzen.
Ja.
Und das hat dann halt aus technischen Gründen nicht ganz so sauber geklappt, aber diese Idee war halt immer da und dann erst N64 quasi konnte man dann das alles nochmal rausholen und dann halt wirklich vernünftig technisch umsetzen. Wobei ich da jetzt auch nochmal gelesen habe, dass das ja auch, also das ist schon an der Grenze von dem, was das N64 leisten konnte.
Ja.
Man nutzt da irgendwie 90% Rechenpower aus von dem Ding. Man wollte es ja ursprünglich sogar auf diesem Disketten, also diesen 64DD rausbringen, um dann noch mehr mit Speicherfunktionen und sowas nutzen zu können. Und dann hat man aber wieder umgeschwenkt und doch aufs Modul gegangen, weil die Ladezeiten dann wiederum auf den Disketten zu lange war und so weiter. Also ja, aber man hat dann trotzdem so, das ist ja ein sehr frühes Spiel und man hat zu dem Zeitpunkt trotzdem schon so viel quasi aus der Konsole rausgeholt. Das ist ja auch nicht üblich. Meistens kommen die großen Titel immer erst am Ende einer Konsolengeneration und da hat man quasi schon direkt am Anfang so einen Meilenstein gelegt.
Ja, und da sind wir auch schon direkt in unserer zweiten Frage, so ein bisschen, warum war das Spiel so besonders? Wir haben ja schon so ein paar Punkte gehabt, warum irgendwie dieses, dass es besonders war, dass es 3D war, auch in dem Umfang und was ich besonders finde, ist, dass sie dieses Spiel, also dass sich auch Nintendo halt entschieden hat, auf Cartridges zu bleiben und nicht wie alle Konkurrenten auf die Kompaktdiscs, auf die CD zu wechseln.
Ja. Da streitet man sich ja drum, ob das die richtige Entscheidung war damals, ne? Weil es natürlich dann für den Consumer quasi ja auch bedeutet hat, dass die Medien einfach relativ teuer sind.
Ja, ja. Hat seinen Charme. Einfach seinen Charme.
Hat es auch. Ne?
Auch heute also, noch mit der Switch, dass du halt diese kleinen Cartridges hast. Ja. Es ist doof und charmant zugleich.
Ja, richtig. Ja, aber ich glaube auch, um nochmal zurückzukommen, das Spiel hat halt nicht nur einfach jetzt die 3D-Ära irgendwie genutzt oder mit eingeläutet, sagen wir es mal so, sondern die haben ja einfach so viele Elemente einfach im Spiel gehabt, die es einfach besonders gemacht haben. Also sei es jetzt diese Tag-Nacht-Wechsel, den du drin hast, sei es die Musik, die sich so dynamisch anpasst an die aktuelle Spielszene, die Musik, der Soundtrack, ich glaube, ist auch nach wie vor bei vielen Fans total angesagt.
Der Soundtrack ist bei allen sehr hoch gefeiert, außer bei dem einen Redakteur, der Maniac, der hat halt gesagt, ist gut, ist solide, hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Ja. Okay.
Ja. Genau. Ja, dann halt, keine Ahnung, diese Zeitreise, dann das mit der Ocarina, mit diesen Melodien und so, dann klar hast du diese Dungeons dann ja wieder drin. Es kommt so viel zusammen. Also da hat man so viel richtig gemacht bei diesem Spiel.
Ja.
Deswegen glaube ich, ist es auch so gut. Und das 3D ist fast nur ein Nebenaspekt, würde ich fast sagen. Also, aber klar, es spielt alles zusammen. Und insgesamt hat es deswegen, glaube ich, nach wie vor so einen großen Stellenwert bei vielen. Auch wenn, glaube ich, viele N64-Spiele heutzutage schlecht nachzuholen sind, allein von der Optik her, da tut man sich, glaube ich, manchmal doch schwer. Man hatte immer so ein besseres Bild im Kopf, so wie es früher war. Und wenn man es dann auf tatsächlich spielt, dann ist man doch ein bisschen geschockt, wie schlecht das eigentlich ist im Vergleich zur aktuellen Grafik. Aber das ist so ein Spiel, glaube ich, da kann man das verkraften, dass es dann vielleicht nicht ganz so detailreich war. Aber es ist halt insgesamt so gut, fällt nicht mehr ins Gewicht irgendwie.
Finde ich, ist für mich so zweigeteilt. Es gibt ein paar Retro-Spiele, wo ich, also für mich ist es halt viel das Gameplay, die Steuerung, so wie handelt sich das Spiel. Und da ist für mich Ocarina of Time gerade so auf der Kippe, weil sie haben die Anfänge irgendwie dieses Action-Adventures Tap-Targeting irgendwie damit reingebracht, dass du, wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht aus der Zeit Tomb Raider 2, was eigentlich auch ein Action-Adventure ist, du hast aber keine wirkliche Möglichkeit, dein Ziel anzuvisieren.
Ja.
So, ja. Und oder deine Kamera ein bisschen zu schwenken. Man musste ja bei Tomb Raider eigentlich mit den Pfeiltasten, also jemals, wo Lara Croft hinguckt, da hat sich auch die Kamera hinbewegt und das war halt unfassbar clunky.
Ja.
So, dass man das heute gar nicht, also ohne Controller könnte ich mir das gar nicht mehr vorstellen zu spielen. Und das haben die bei Zelda sehr, sehr gut gemacht. Aber man merkt, dass es die Anfänge davon sind. Ich habe es auf dem 3DS nachgeholt, weil halt alle sagen, dieses Spiel muss man gespielt haben. Und ich fand es halt doch es lässt zu wünschen übrig von der Steuerung. Es lässt sich nicht so wirklich butterweich spielen. Man kämpft ein bisschen dagegen.
Ja, es ist nicht immer optimal. Also auch wenn man da natürlich so eine, ja, die Kamera quasi nochmal nachjustieren kann und so. Aber manchmal hat man auch irgendwelche Stellen, wo man meint, jetzt eigentlich müsste man jetzt noch irgendwie eine andere Perspektive haben oder irgendwie das funktioniert nicht überall perfekt. Ja. Aber wie du schon sagst, das ist halt auch der Anfang dieses Genres oder dieser Art, ja, diese Art von Spiel. Und dafür, für so ein frühes Spiel hat es dann aber doch wiederum vieles richtig gemacht. Ne? Aber ja, optimal ist es sicherlich nicht in allen Szenen, das stimmt schon. Das Problem hatte ich aber auch generell mit anderen Titeln auch. Also auch Mario 64 ist auch ein großes Spiel. Aber auch da hat man manchmal das Gefühl, irgendwie ist die Kamera nicht ganz perfekt. Hier müsste man ja mehr sehen und so, ne?
Aber an dem Punkt ist, glaube ich, also ist Mario 64 ein bisschen besser gealtert.
Ja.
Weil die Steuerung, die war einfach so on point. So, das hat so geballert, was das Gameplay angeht. Klar, das ist ein Jump'n'Run, die Steuerung muss halt ballern, damit das Spiel funktioniert.
Ja.
Und da finde ich, das ist nur meine persönliche Meinung, das ist halt, dass Mario 64 da was, das kannst du heute nehmen und spielen. Klar, die Grafik ist ein bisschen usselig, aber das vertanzt sich bei Mario halt, weil es eh simpler gehalten ist. Und Zelda hatte halt realistischere Sets.
Ja.
Und das konnte man nicht darstellen. Aber trotzdem hat es noch seinen Charme. Es gab ja, warum es halt auch für mich und für andere so besonders war, die Möglichkeit einer offenen, also in Anführungszeichen offenen Spielwelt. Du kommst raus aus diesem ersten Waldbereich und hast dann die Ebenen von Hyrule, was aus heutiger Sicht betrachtet einfach nur eine riesige leere Fläche ist.
Mit Nebel im Hintergrund.
Genau, Nebel im Hintergrund und ein Schloss. Aber das ist halt auch so, wie was die Leute bei Dark Souls begeistert hat. Du siehst in der Ferne eine Burg und du kannst da hinlaufen und kannst in der Burg rumlaufen.
Ja.
Das kommt ab und zu in der heutigen Zeit noch vor, dass das die Menschen begeistert. Und das war damals einfach dann mind-blowing.
Ja. Und dann bist du nachher mit dem Pferd noch durch die Steppe geritten und so. Also das hat schon. Und da, diese Elemente kommen ja dann auch in den späteren Zelda-Teilen immer wieder vor, eigentlich. Das ist ja dann auch so, man hat sowas losgetreten, so Gameplay-Elemente, die dann immer wieder aufgegriffen werden auch, ne?
Ja. Es ist ja wie bei Breath of the Wild, das die USP von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom so. Das ist die Welt, viel Spaß.
Ja, genau. Ja.
Im Großen und Ganzen. Es gibt so eine Aufgabe, aber mach, was du möchtest. Und da sehe ich halt auch so die Anfänge bei Ocarina of Time, dass du, die Menschen sind einfach ein bisschen spazieren gegangen und haben sich halt Sachen angeguckt.
Ja,
das war einfach neu.
Ja, diese Erkundung. Ich meine, das hatte man auch schon bei den anderen Zelda-Titeln bis zu einem gewissen Grade natürlich auch. Aber hier war es dann nochmal, ja, allein halt eben diese Weite, die dann da vermittelt wird, ne, dass man dann wirklich, auf diesen, sagen wir mal, diesen 2D-Spielen hat man immer diesen begrenzten Ausschnitt, den man sieht. Da kannst du ja nicht weiter gucken, aber hier hat man ja das Gefühl, oh, da ganz hinten ist doch was, da kann ich ja mal gucken gehen.
Da gibt es Möglichkeiten, so komme ich da irgendwie hin.
Ja, genau. Ja.
Aber auch genau da aufbauen, so die nächste Frage, die Schwierigkeit des Spiels. Wie hast du es damals empfunden, wenn du es nochmal in die Hand genommen hast, heute so. Was hältst du davon? So ist das immer noch eine runde Erfahrung oder muss man sich drauf einlassen?
Also ich finde, es ist schon so ein Spiel, was halt gut anzieht, ne? Also so vom Schwierigkeitsgrad. Also je weiter du da kommst, desto schwieriger wird es eigentlich auch. Habe ich zumindest das Gefühl, so die Dungeons und so, die sind ja schon auch fordernd, auch Rätsel und so. Und man muss auch manchmal wirklich auch länger vielleicht an irgendwelchen Stellen überlegen, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Ist auch so ein Spiel, wo es schwer ist, wenn du da raus bist, das irgendwann wieder einzuwerfen, irgendwie mittendrin, wo du schon gar nicht mehr weißt, was habe ich eigentlich gemacht, wo muss ich jetzt eigentlich als nächstes hin? Also da glaube ich, ist so ein Spiel, da muss man am besten am Ball bleiben, um das wirklich dann auch zum Ende zu bringen. Es ist, ja, ich weiß, ich meine, gut, heutzutage ist es, hat das vielleicht nochmal, dadurch, dass man schon, dass viele Spiele danach gekommen sind, die man vielleicht gespielt hat und Erfahrungen gesammelt hat, geht man vielleicht mit dem Titel anders um, aber ich fand es zur damaligen Zeit, auch wenn ich es ein paar Jahre später gespielt habe, trotzdem fordernd. Also da musste man schon Zeit investieren, auch ein bisschen Geschick, auch ein bisschen Erfahrung mitbringen. Ja. Also so ganz ohne, finde ich, ist es nicht.
Ja, also ich hab's, also auf dem 3DS. Ich fand es lächerlich wenig moderiert, dieses Spiel.
Ja,
das ist, stimmt. Also, was auch irgendwie ein Relikt der Zeit ist. Damals waren Spiele Ja, gut, das ist jetzt nochmal fast ein eigenes Thema, über das man sprechen könnte. Einfach schwieriger.
Ja.
Weil es gab bestimmte Lösungswege, die man finden musste. Und das war natürlich für die Leute, die es entwickelt haben, relativ einfach, weil sie es entwickelt haben. Aber das selber halt nachzugucken, es gab keine wirklichen Guides, es gab nur Spielezeitschriften. Manche Dinge wurden einfach nie gefunden. Ich zum Beispiel habe nie herausgefunden, wie ich mein Rubine-Inventar erweitere. Und das regt mich auf, weil es nie irgendwo einen Tipp gibt.
Ja, das stimmt schon. Also da, ich meine, man hat es angefangen, dort ein bisschen zu moderieren. Das sind auch so die, ich würde sagen generell, so diese Generation ab N64, da hat man schon sowas wie so eine Moderation oder so eine Art Tutorial oder wie auch immer, also spielerisch irgendwie. Das ist natürlich danach ja immer mehr geworden. Also ich meine, ich bin jetzt kein Spieler der aktuellen Generation, also ich bin schon ein bisschen länger raus aus den aktuellen Sachen. Aber selbst zu der Generation Wii U, die ich noch mitgemacht habe, da wurde man ja schon sehr viel mitgenommen und was man nicht alles machen muss und überall kam dann nochmal ein Hinweis und so, also da wird man sehr an die Hand genommen. Ne? Das war natürlich zu der Zeit noch nicht so extrem. Das stimmt. Ja, so hat aber auch seinen Charme, weil man natürlich deutlich mehr dann auch selber erkunden möchte oder selber herausfinden will. Aber auf der anderen Seite, manche Sachen findet man vielleicht auch nie.
Ja, es ist so der schmale Grat zwischen, zwischen Fördern und Fordern und Frustration, die da in diesem Spiel kommt. Ich kam mit der Frustration nicht zurecht. Ich dachte mir so, ey Leute, komm bitte, irgendwas, vielleicht irgendein Tooltip, irgendwo ein Schild aufhängen, vielleicht ein Tipp, was man machen muss. Das wäre nett gewesen. Aber das hatten wir auch, als wir die Folge aufgenommen hatten, war die große Überschrift irgendwie bei Fuck Around and Find Out, wie du halt Sachen rausfinden solltest, auch in diesen Spielen.
Ja, das stimmt schon. Aber es ist dann wahrscheinlich auch einfach noch geschuldet daran, dass die Generation davor ja fast gar nichts in der Richtung gemacht haben. Das war ja oft so, du bist einfach mitten im Spiel und ja, sieh mal zu, wie es geht, ne?
Ja.
Das war vielleicht hier auch noch so ein bisschen schon noch der Fall. Aber man hat natürlich, gerade Nintendo hat immer versucht, irgendwie den Spieler dann an die Hand zu nehmen, in gewisser Weise. Und ja, aber trotzdem, ich meine, das ist halt noch so irgendwo so dazwischen. So, man hat damit angefangen, aber es ist halt noch nicht so extrem. Also muss schon noch viel herausfinden oder eben auch mal ein bisschen Zeit investieren, vielleicht länger als gedacht, um irgendeine Stelle dann zu schaffen. Ja.
Du als Musiker, die Ocarina als Musikinstrument, also ein Musikinstrument, was klingt wie eine Flöte und nur 5 Töne hat, als Hauptinstrument des Scores dieses Spiels zu benutzen.
Ja, aber
wie stehst du dazu?
Ich find's faszinierend. Also ja, wie du schon sagtest, diese Ocarina hat nur 5 Töne. Das war auch sicherlich dann eine Herausforderung für Koji Kondo, der den Soundtrack gemacht hat, damit dann diese ganzen Melodien zu machen. Aber er hat's ja grandios gemacht. Also das sind so eingängige Melodien und die da immer wieder vorkommen. Das heißt, dass man halt eben irgendwas spielen muss, um dann was freizuschalten. Und dann werden diese Themen ja aber auch immer dann wieder irgendwo aufgegriffen, dann in größeren Tracks irgendwie, ne?
Ja.
Und da sind so viele eingängige Stücke drin. Also von dem her muss man schon sagen, so dieser Einfachheit liegt dann halt aber auch irgendwie das Besondere vielleicht.
Ne? Ja, das fand ich auch, dass es ist ja immer dieser Bruch, wenn Link selber die Ocarina spielt und du halt auf deinem Controller oder auf dem 3DS vollkommen rhythmusbefreit diese Töne eingibst. Ich spiele auch irgendwie seit 15 Jahren Gitarre und freue mich halt immer auch über Musik in Spielen und was halt auch oder so kleine Rhythmuselemente. Und ums Verrecken schaffe ich es nicht, irgendwie die Melodie in einem kohärenten Takt zu spielen.
Ja, stimmt. Das ist aber auch, glaube ich, wahrscheinlich irgendwie ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich fand es auch manchmal schwierig, so genau im Takt zu sein. Keine Ahnung. Aber das ist ja schon, es ist ja ein bisschen großzügig. Also es ist
kann
ein bisschen daneben liegen. Es funktioniert meist trotzdem, ja.
Du tippst es dann halt ein und dann hörst du dein eigenes Flöten. Das ist wie Blockflöte spielen in der Grundschule und dann wechselt es zu der eigentlichen Musik und denkst dir, so soll sich das anhören.
Genau.
Und dann probiert man das und denkst, warum kriege ich das nicht hin? Aber das ist schön. Ja. So, das ist halt auch diese, wie aus einer kleinen süßen Melodie halt dieses Lied werden kann, da finde ich, haben die fantastische Arbeit geleistet, was den Soundtrack angeht.
Finde ich auch. Also und es gibt ja auch zahlreiche Fanprojekte, die dann die Melodien dann wieder aufgreifen und irgendwie nochmal einen Remix machen oder was weiß ich nicht alles. Ne? Ich hatte auch vor Jahren mal versucht, anhand der Stücke auch so das Ganze so in einem, so ein bisschen so Progressive Rock mäßig zu produzieren. Also ich habe es leider nicht zum Ende gebracht, weil das ist einfach auch eine riesen Herausforderung. Jetzt habe ich aber vor kurzem mal entdeckt, dass jemand anderes das auch gemacht hat. So Proc-Metal-mäßig alle Stücke irgendwie nochmal aufgenommen hat. Und es sind einfach grandiose Melodien und du kannst damit halt sehr viel dann noch machen, ne?
Also, ja. Schwierig, it's a stretch. Also es gibt ein paar Zelda Metal oder Rock-Cover, wo ich denke, ja, das kann man machen, aber diese Musik ist, also jede Zelda-Musik aus den meisten Spielen ist so halt so ikonische Heldenmusik, die passt einfach für mich nicht in das Genre. Also es ist halt schwierig. Ich habe noch keinen Musiker gehört, der so eine gute Transition hinbekommen hat zwischen dieser klassischen Heldenmusik, die ja so orchestral aufgebaut ist. Ja.
Ist natürlich auch, ist auch eine große Herausforderung. Ich meine, wenn du das richtig ordentlich machen willst, ich glaube, da muss man schon sehr, sehr viel Arbeit reinstecken und das auch, einfach von der Produktionsweise her, ne, das mal eben so hobbymäßig zu machen, ist natürlich auch eine Nummer.
Ja, das ist halt einfacher, wenn man das hauptberuflich machen würde.
Ja, genau, klar. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich meine, das zeigt halt auch, dass das, ja, vielen, die vielleicht ganz andere Musik hören, aber irgendwie da auch was, ja, irgendwie das so gut finden, dass sie es gerne auch in ihrer Art und Weise dann mal wiedergeben möchten oder zumindest gefallen dann haben. Also ich glaube, dass der Soundtrack spricht halt einfach viele Menschen an, egal was sie jetzt vielleicht sonst hören würden, aber da wurde sehr viel richtig gemacht, muss man einfach so sagen. Ja.
Kommen wir doch schon zu fast unserer letzten Frage.
Ja.
Was uns noch interessieren würde, sollte man Ocarina of Time heute noch spielen?
Prinzipiell würde ich sagen, ja.
Warum?
Ja, einfach vielleicht auch mal um so einen historischen Kontext ja auch mal mal persönlich zu erleben, ja, zu wissen, was Zelda zu der Zeit losgetreten hat.
Ja.
Weil ich glaube, man wird viele Elemente in aktuellen Spielen wieder entdecken, die in irgendeiner Form vielleicht dort schon vorhanden waren. Und mit dem Bewusstsein, das war eigentlich so eins der ersten Spiele, die überhaupt so ein Action-Adventure in 3D auf den Markt gebracht haben. Und ja, ich glaube, ich würde behaupten, es wird wahrscheinlich nicht jeder die Muße haben, das Spiel bis zum Ende durchzuspielen, aus verschiedenen Gründen. Vielleicht, weil es zu knackig ist, weiß ich nicht. Vielleicht, weil man dann doch ein bisschen Probleme hat mit der Optik, weil man anderes gewohnt ist, je nachdem, aus welcher Generation man denn kommt. Also ich meine, für uns ist das jetzt okay, weil wir kennen das. Wer vielleicht nicht mit N64 aufgewachsen ist, sondern deutlich später eingestiegen ist, der mag da so seine Probleme haben, weiß ich nicht. Aber trotzdem glaube ich, das ist schon ein Spiel, was ja einfach ein Meilenstein ist und
aber es ist so, man zwingt die Leute auch ein bisschen ins Museum zu gehen.
Ja, schon. Also ich meine, wer jetzt generell mit der Zelda-Reihe nichts anfangen kann, der wird auch bei Ocarina of Time nicht glücklich werden. Das muss man natürlich auch sagen. Also ich glaube da.
Aber auch selbst die Menschen, die jetzt bei zum Beispiel Breath of the Wild eingestiegen sind, dann zu sagen, ey, ihr müsst Ocarina of Time spielen, weil das war der Zelda-Titel. Es hat für mich ab und zu so ein bisschen den Eindruck, als ob die älter gewordenen Millennials sagen, spiel das, weil das hat mir damals gefallen.
Nee, das würde ich gar nicht so sagen. Also nicht unbedingt, weil es mir gefallen hat, sondern ich meine, das ist ja immer subjektiv. Also ob dem einem das auch die Musik, die kann ja auch vielleicht jemand gar nicht mögen. Das kann ja auch sein. Das
ist einfach aber gut, man muss sagen, dass die handwerklich sehr gut gemacht ist. Also das kann man bei der Musik bewerben, also und das Spiel an sich auch handwerklich in der Zeit ganz gut gemacht ist.
Genau.
So, was aber für mich irgendwie nicht die Berechtigung ist, zu sagen, ey, man muss das spielen, man muss das mal gespielt haben. Ich denke, ein Video davon zu gucken reicht. So.
Okay, ja, vielleicht auch das, ja. Aber ich glaube, sich damit mal ein bisschen zu beschäftigen, kann nicht schaden, wer zumindest interessiert ist. Also niemand, ich will das jetzt auch niemandem aufzwingen, also um Gottes Willen. Auf der anderen Seite, ich bin ja auch nicht in der aktuellen Spielewelt zu Hause, von daher ist halt so. Aber warum nicht? Also ich glaube, wer generell einfach so in diesem Genre sich wohlfühlt, warum nicht da einfach mal einen Ausflug machen, mal zu gucken, wie hat es denn überhaupt angefangen? Und wenn man es einfach nur mal anspielt, mal ein bisschen ausprobiert, ich glaube, das kann schon Spaß machen.
So, weil wir haben diese Frage gestellt, weil wir in der Vorbereitung halt auch in den ganzen Retrospektiven gesehen haben, dass es halt einmal eine absolute Spielempfehlung gibt. Also ein Prädikat Must Play Ocarina of Time. Und diese Retrospektiven, die waren irgendwie von 2020, von 2021, manchmal auch von 2019, dass man sagt, man muss dieses Spiel gespielt haben. Und mich der sich für die Zelda-Reihe begeistert, denke ich mir, ja, ich schaue es mir mal an, weil es mich einfach interessiert. Aber nachdem ich es jetzt gespielt habe, da ich Gottes Willen, lasst einfach, ihr könnt euch einfach einen Speedrun oder ein Let's Play irgendwie davon angucken, ja, wie das zusammengedampft ist, weil die Spielerfahrung 2024 einfach, ich finde, die ist miserabel. Also die Steuerung ist schwierig, man muss sich hart dran gewöhnen. Und wenn man nicht damit aufgewachsen ist, finde ich, ist es noch schwieriger. Ich hatte nie ein N64 gehabt und hatte auch nie, ich habe immer ein PlayStation, die PlayStation-Generation halt die Konsolen durchgehabt. Und da war die Steuerung, also da war die Steuerung von so 3D-Adventures anders. Und Nintendo, obwohl sie vieles richtig gemacht haben, hat mich das nur aufgeregt. Und ich sagte, warum soll ich das spielen? Warum soll ich? Ja, ich verstehe, dass es für 1998 ein Meilenstein war, aber jetzt gucke ich mir das an und gucke in diese gähnenden Polygonlandschaften und denke mir so, ja, kann ich verstehen, dass das fantastisch war, da durch die Gegend zu laufen, aber ich hatte Assassin's Creed 1 und da bin ich spazieren gegangen. Das war für mich meine Freiheit in Videogames. So, das ist, da bin ich, zum einen mag ich Zelda sehr gerne, zum anderen finde ich, wird das schon so ein bisschen sakral hochgehalten, Ocarina of Time. Hast du dann Take zu?
Ja, es, klar, es ist schon so ein, vielleicht auch ein schmaler Grat zwischen, ja, wenn du das wirklich damals miterlebt hast, hast du vielleicht eine andere Verbindung dazu. Es gibt auch Spieleserien, die auch groß sind, die ich nie gespielt habe, die mich auch überhaupt nicht interessieren. Es ist halt so, also man hat ja auch immer so seine persönlichen Vorlieben, was man zockt und ja, wie du schon sagst, also es gibt bestimmt auch Spieler, gerade der aktuelleren Generation, die da möglicherweise wenig mit anfangen können. Aber wie ich eben meinte, vielleicht, und wenn man es einfach mal anspielt, warum nicht? Man kann ja zumindest mal ein Gefühl dafür kriegen, wie die Anfänge waren. Wie gesagt, ich persönlich finde es inhaltlich natürlich top, aber ich komme eben auch aus der Zeit, also von daher passt das.
Ja, aber
ich meine, es hat jetzt nicht umsonst derartig große solche gute Bewertungen bekommen damals, muss man dann auch mal sagen, auch wenn natürlich selbst eine Rezension ist natürlich auch, sagt am Ende eigentlich nichts aus. Ich kann trotzdem Spiele spielen, die vielleicht nur Mittelmaß in irgendwelchen Bewertungen sind und ich kann mich ja trotzdem dran erfreuen. Ja. Genauso kann es umgekehrt sein, dass Spiele riesen tolle Bewertungen haben und mich spricht's nicht an. Ne?
Also es gab auch mal Autos, die damals sehr, sehr schnell waren. Und dann sagt man, den müsst ihr heute immer noch fahren. Und denkst, um Gottes Willen, nein.
Klar, ich meine, es hat alles so, ich meine, die Zeit geht halt weiter, die Technik entwickelt sich weiter und und wir haben es gerade schon gesagt, du wirst da ein wenig an die Hand genommen und es ist sicherlich auch an einigen Stellen wirklich nicht immer so günstig zu spielen, was so Kameraeinstellung oder vielleicht auch die Steuerung anbelangt, ne? Das muss man schon sagen, das kommt alles mit, ja.
Hätte das Spiel ein ordentliches Remaster verdient?
Ja,
braucht es das? So was jetzt mit Resident Evil 2 und 3 passiert ist? Im Moment ist, glaube ich, Resident Evil 1 wird, glaube ich, auch ein Remaster bekommen.
Dann ist es ja dann schon das Re-Remaster, oder? Weil es gab es ja dann auch so auf dem GameCube, gab es ja auch die
HD-Edition gab es. Also es gab das in Originalteil mit dem besten Intro, Live-Action-Intro, was jemals gedreht worden ist. aber so nach dem Motto, so würde das dem Spiel gut tun?
Da bin ich mir unsicher, um ehrlich zu sein, weil auf der einen Seite hätte es ja nicht schon Charme, wenn man jetzt mit einer aktuellen Engine das ganze Spiel einfach nochmal nachbaut, dann wäre es vielleicht auch wiederum zugänglicher, vielleicht für eine aktuellere Generation oder für eine neuere Generation, möglicherweise. Ne? Auf der anderen Seite, viele Elemente gibt's ja schon in anderen Spielen und vielleicht auch besser. Also da tue ich mich schwer mit, weiß ich nicht. Also es würde sicherlich seine Käufer finden, da bin ich mir sicher. Es wäre sicherlich auch ein Erfolg, aber ob es das unbedingt braucht,
war. Man könnte auch statt irgendwie Remaster sagen, so eine Restaurierung dieses Spiels.
Genau. Okay. Ja.
Das war so ein bisschen, man muss ja nicht viel ändern, aber so, es gab diesen den Trailer, wo das Internet kurz in Flammen stand, Zelda Ocarina of Time in der Unreal Engine.
Ja.
Da haben die den kannst dich daran erinnern?
Das stimmt. Das ist ein paar Jahre her, aber da hat man das, war auch ein Fanprojekt quasi, ne, die das dann.
Genau, so ein Fanprojekt. Und ich bin so, wenn das da wäre, dann würde ich sagen, ey, dann muss man mal Ocarina of Time zocken. So, wenn die ganzen N64 Shenanigans oder 3DS wieder raus sind, dieses Spiel ein bisschen es kann auch kürzer sein. So, man kann auch irgendwie sagen, so Leute, das ist zu heutigen Standards ein bisschen zu langweilig. Wir streamlinen halt das ein bisschen. Mhm. Und machen die Welt vielleicht ein wenig kleiner, weil die hätte nicht so groß sein müssen, auch damals schon nicht, weil das einfach ewig leere Flächen waren.
Das stimmt schon, ne? Und dann hast du diesen Nebelwerfer N64, wie er ja auch genannt wurde, der dann einfach nicht in der Lage war, alles darzustellen. Hat aber auch seinen Charme, hätte ja auch einfach zur Landschaft gehören können, dieser ganze Nebel. Also wie gesagt, da bin ich mir unsicher. Ich glaube, es wäre schon irgendwo reizvoll, das mit einer aktuellen Engine zu haben. Diese Unreal-Tech-Demo, meine ich, als ich mir die mal angeguckt habe, da dachte ich auch schon, ja gut, ist jetzt auch schon fast wieder in die Jahre gekommen, ne? Müsste man jetzt eigentlich nochmal neu machen.
Das ist
halt dann so, dass mit der Technologie, es geht halt immer stetig voran und sieht einfach, jede Generation sieht einfach noch deutlich besser aus als die andere, die davor. Aber wahrscheinlich würden die ganzen Fans würden richtig abgehen, wenn du das jetzt nochmal rausbringen würdest, das glaube ich.
Ja, das glaube ich. Die Fans würden richtig abgehen, aber dann, sie werden auch richtig judgy sein.
Das glaube ich auch, ja.
Die werden dann da sitzen und mit ihrem Seidenschal, Turtleneck-Pullover und kleinen runden Sonnenbrillen und sagen, naja, also ich weiß, ich bin Purist.
Genau, wenn da irgendwas nicht ganz originalgetreu ist, so würde das auch wahrscheinlich große Kritik bekommen, ja.
Ja, ach, das wird zerrissen werden, wenn das den Leuten nicht gefällt. Und das müsste dann, und ich glaube, weil das halt so gute Bewertungen hat und die Leute da es damals gespielt haben und diese romantischen Erinnerungen daran haben, hört sich für mich fast wie eine unmögliche Aufgabe an.
Ja, ich glaube, das Beste, was Nintendo machen könnte, wäre einfach so ein N64 Mini rausbringen, so ne, wie sie das mit dem NES und SNES gemacht haben. Das da einfach da drauf und dann bringt das nochmal raus und dann ist gut.
Ja, das wird leider niemals passieren.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Weil Nintendo immer gerne sagt, Money please, wenn ihr alte Sachen spielen wollt.
Ja, wobei, ich meine, gut, jetzt musst du alles über die Switch dann halt machen, aber ich meine, die haben immer mit diesen beiden Retro-Nachbauten da, mit dem NES und dem SNES, haben ja schon ein bisschen was in die Richtung gemacht und theoretisch wäre es ja technisch möglich, mit dem gleichen Ding auch das N64 zu emulieren.
Ja.
Aber es kam nie, wahrscheinlich wird es deswegen auch nicht mehr kommen. Also.
Nee, das ist ja jetzt gerade der, das hatten wir auch schon mal in einer Podcast-Folge, das Thema dieses Gatekeeping von Inhalten, die Nintendo erstellt hat, die halt verantwortlich sind für sehr viele schöne Kindheitserinnerungen, die man gespielt hat und dann einfach sagen, nee, wir verstecken das jetzt hinter dieser Mauer und du musst, um das machen zu können, musst du entweder die unfassbaren Preise für Retro-Konsolen bezahlen und Spiele, die halt auch in die Höhe geschossen sind, weil unsere Generation gerade nostalgisch wird und die ganzen alten Sachen haben möchte und es davon halt einfach nicht viel gibt. Und Nintendo hätte die Möglichkeit, das für alle zugänglich zu machen. Aber das ist jetzt kuratiert hinter einer Paywall von diesem Nintendo Plus Abo, was du auf der Switch haben kannst.
Ja, und ich finde, also ich meine, das ist immer ein anderes Thema, nur ganz kurz angerissen, aber dieses ganze Digitale und ich mache das online. Ich meine, ich habe das mit der Wii fing es ja eigentlich an. Da haben sie das erste Mal so einen Shop gehabt und Virtual Console und so.
Ja.
Und den ganzen Krempel, ich habe da damals tatsächlich einiges an Geld gelassen. Ich habe jetzt gar keinen Zugriff mehr in dem Sinne drauf. Also ich habe das ja nicht, kann das nicht jetzt nochmal eben aus dem Regal holen. Ich habe auf dem 3DS Sachen gehabt. Auf der Wii U habe ich was gekauft, aber es ist eigentlich nichts Greifbares und es ist nicht sozusagen für die Ewigkeit.
Aber gut, es ist immer noch da. Also du kannst.
Ja, halt man kann, okay, müsste ich jetzt wahrscheinlich das Ding wieder auskrempeln und gucken, irgendwie verbinden. Ich weiß nicht, welche Online-Services noch funktionieren.
Gar keiner mehr, aber die müssten auch, wenn du die runtergeladen hast.
Ja, das ist es ja. Ich weiß nicht, ob ich alles wirklich immer, man hat ja auch Speicherplatzprobleme vielleicht mal gehabt, hat mal Sachen wieder runtergeschoben. Ich weiß es nicht. Also
hat ein YouTuber hat's gemacht. Ein YouTuber hat den kompletten 3DS-Store leer gekauft, bevor der The Completionist, dieser YouTuber, der halt die so Rezensionen darüber macht, wenn er die Spiele zu 100% fertig spielt. Mhm. Und der hat da glaube ich mehrere Videos draus gemacht, dass er für Tausende von Dollar den kompletten 3DS-Store jedes Spiel, was noch da war, gekauft hat, bevor er schließt. Und da war es halt auch die Frage, weil die sich der Gedanken gemacht haben, reicht es einfach nur zu kaufen oder muss man das auch runterladen? Mhm. Weil der Download-Service ist für eine Zeit lang irgendwie noch da gewesen.
Ja.
Weil ich weiß, ich habe letztens auch noch mal meinen 3DS angemacht. Der Shop an sich ist noch, der funktioniert noch. Ja, du kannst nur nichts mehr kaufen. Okay. Aber ich glaube, du kannst noch Inhalte runterladen. Aber es ist eine Frage der Zeit.
Irgendwann wird auch das nicht mehr gehen. Ne? Also da musst du es ja in irgendeiner Form irgendwo ablegen. Und dann musst du da natürlich hoffen, dass deine Konsole auch immer läuft, dass du das auch starten kannst. Ich meine, gut, die Nintendo-Konsolen sind ja meist qualitativ recht hochwertig. Da haben andere Hersteller natürlich Hardware rausgebracht, die war nicht so langlebig, muss man auch fairerweise sagen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe für manche Spiele mittlerweile habe ich ja auch schon 3-4 Mal irgendwie gekauft, also in irgendeiner Form. Also das ist dann.
Ja, du. Keine Ahnung. Ich kenne keinen, der nicht mindestens 2 Kopien von The Witcher hat, von The Witcher 3 hat. Das ist halt auch so ein Spiel, das hast du. Oder Skyrim, natürlich.
Ja. Ja, das ist dann, ist halt die andere Seite, ne? Du gibst dafür immer wieder Geld aus und du hast eigentlich nirgendwo. Ne? Es wäre schöner, es im Regal zu haben, als Modul oder so. Das ist natürlich dann nochmal eine andere Sache, ja.
Ja, gut, das ist dann, lass uns da nicht drin verirren, da kann man noch Stunden drüber sprechen,
absolut,
über digital und physisch.
Ja, das ist nochmal ein anderes Thema auf jeden Fall. Ja.
Christian, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr
Wenn
gerne.
Wenn du noch einen abschließenden Gedanken zu Zelda Ocarina of Time hast, kannst du ihn jetzt an dieser Stelle platzieren. Ansonsten würde ich abbinden.
Nee, ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt. Also, wie gesagt, ich finde, es ist ein großartiges Spiel. Es ist aber natürlich auch in der Generation, in der ich halt eben dann mit Videospielen aufgewachsen bin. Deswegen hat man dann einen anderen Zugang zu. Trotzdem, glaube ich, ein Titel, den man durchaus einfach mal anspielen kann, auch wenn man vielleicht ihn damals nicht gespielt hat. Ja, und ansonsten vielen Dank, dass ich drüber sprechen durfte.
Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da warst. Wenn ihr mehr von Christian hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify vorbei, bei To Be On Pod.
Genau.
Auch bei Spotify Mises Karma, das sind deine beiden Podcasts.
Genau.
Hast du sonst noch ein paar Projekte, wo du sagst, schaut doch mal vorbei?
Ja, ich denke, für alle Zuhörer ist wahrscheinlich To Be On Pod so das interessanteste Thema. Haben Sie schon kurz gesagt, Retro-Spiele behandeln wir dort ausschließlich. Das ist überwiegend 80er, 90er Jahre Titel. Plattform total unterschiedlich, sei es C64, Super Nintendo, NES, alles mögliche, Game Boy, PlayStation, Saturn, was weiß ich nicht alles, PC natürlich. Und da alle 2 Wochen gibt's eine neue Spielbesprechung. Genau.
Fantastisch. Christian, vielen Dank. Und dann, das wollte ich schon immer mal sagen, gebe ich zurück ins Studio.
Das war To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website tobeonpod.de.